Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 15. Rechte Frauendarstellungen in Social Media. Mit Sebastian Schneider.
Hallo Sebastian. Schön, dass du beim Staffelstart dabei bist. Wir beginnen wie jeden Podcast. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Schneider. Ich bin Kommunikationswissenschaftler und bis vor kurzem war ich Projektleiter und Referent für politischen Extremismus bei Jugendschutz.net. Auf der Spur bin ich den Kommunikationsstrategien von Rechtsextremen, besonders im Online-Bereich. Das heißt, ich schaue mir an, wie versucht wird, rechtsextreme Positionen zu verbreiten, welche Mittel und Methoden der Manipulation eingesetzt werden, welche Themen bespielt werden und wie sich AkteurInnen positionieren und präsentieren. Dabei schaue ich mir nicht nur die inhaltliche Ebene an, sondern nehme auch medienästhetische und dramaturgische Aspekte in den Blick, da es nicht nur wichtig ist, was kommuniziert wird, sondern auch wie.
Und wir quatschen ja heute auch über das Wie und das Was, und zwar über das Wie und Was von Darstellungen von Frauen durch die extreme Rechte. Gib uns doch mal zum Einstieg einen Überblick über die gängigsten Formen von Frauendarstellung der extremen Rechten im Internet.
Kurz vorneweg, meine Erkenntnisse, die ich jetzt darlegen werde, beruhen auf einer Recherche, die ich doch während meiner Tätigkeit bei Jugendschutz.net gemeinsam mit meinen KollegInnen durchführte. Dies rahmte natürlich nochmal die Recherche, denn als Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet stand hierbei weniger im Fokus, welche Frauendarstellungen im Rechtsextremismus allgemein vorhanden sind, sondern welche auch für Kinder und Jugendliche besonders relevant sind. Sei es durch die direkte Darstellung oder auch durch ihre populäre Verbreitung auf jugendaffinen Diensten wie TikTok oder Instagram. Unter diesen Gesichtspunkten haben wir drei Arten von Frauendarstellungen herausgearbeitet. Diese sind Mutterdarstellung, Frauendarstellung in romantisierter Naturumgebung und die Darstellung rechtsextremer Aktivistinnen. Bei den Mutterdarstellungen ist es so, dass traditionell im Rechtsextremismus auf eine klare Rollenzuschreibung von Frauen zurückgegriffen wird. Als Hausfrauen sind sie vor allem für den Haushalt und auch das Wohlergehen der Familie zuständig. Und diese Vorstellung von der sorgenden Frau kulminiert dabei in der Rolle der Mutter. Hier wird auch die große Bedeutung von Familie in der rechtsextremen Online-Propaganda augenfällig. Wobei Mütter eine besondere Wichtigkeit zugeteilt wird, denn deutsche Frauen sollen möglichst viele Kinder mit deutschen Männern in die Welt setzen und so einem vermeintlichen Bevölkerungsaustausch entgegenwirken. Dieser Bevölkerungsaustausch wird auch als Verschwörungserzählung, läuft er unter dem Namen The Great Replacement, wovon davon ausgegangen wird, dass geheime Eliten, und bei solchen Zuschreibungen kann man davon ausgehen, dass es sich hier um eine andere Verschwörungserzählung der jüdischen Weltverschwörung handelt, dass geheime Eliten versuchen, die autochthone Bevölkerung Deutschlands oder Europas, je nachdem in welchem Rahmen ich mich befinde, auszutauschen durch eben nicht-europäische, nicht-autochthone Bevölkerung. Aktuell ist es halt sehr viel, dass muslimisch geprägte Menschen sozusagen herhalten müssen und herangezogen werden, wenn es darum geht, dass die angestammte Bevölkerung ausgetauscht werden soll. Bei den Mutterdarstellungen konnten wir zwei verschiedene Visualisierungstypen herausarbeiten. Einmal die Mutter alleine beziehungsweise nur mit einem Kind oder einer Kinderschar dargestellt, und zwar als Hüterin des deutschen Volkes sozusagen. Sie gebiert und erzieht den deutschen Nachwuchs und ist so unersetzlich für den Fortbestand eben des deutschen Volkes. Auch in historisch-faschistischen Darstellungen findet man genau diese Frauenfigur häufig, ne? Also Mutterfigur mit Kindern ohne Vater. Der Vater abwesend durch Krieg häufig und die Mutter musste dann sozusagen allein verantwortlich sich um die Familie kümmern. Die zweite Visualisierung ist eher traditionell bürgerlich geprägt, mit der Mutter an der Seite des Mannes, des Ehemannes, und diesem dann auch untergeordnet, häufig eher als schwach dargestellt, empfindsam und emotional inszeniert. Hier haben wir direkt eine Hierarchisierung dann auch drin, dass auch wenn in der Sphäre des Familiären die Mutter eigentlich dafür zuständig ist, dass das funktioniert, hier auch noch immer noch der Vater, die Vaterfigur, übergeordnet ist. Die Mutter beschränkt sich hier auf die Helferin, sie ist Unterstützerin des Mannes und der Vater bleibt jedoch ganz klar im Mittelpunkt der Familie und das sehen wir auch an vielen bildlichen Inszenierungen. Das heißt, auch wenn es ums Familiäre geht, wenn Familien abgebildet werden, dann haben wir in dieser Konstellation sozusagen den Vater im Bildmittelpunkt, häufig dann auch am höchsten sozusagen stehend und Frau und Kind ihm untergeordnet. Im Zusammenhang mit den Mutterdarstellungen möchte ich auch ein neueres Phänomen erwähnen, und zwar die Tradwives. Tradwife, kurz für Traditional Wives, also traditionelle Ehefrauen. Das ist eine Selbstbezeichnung von Frauen, die einen traditionellen, konservativen Lebensstil führen und diesen auf Social Media teilen. Das Phänomen ist jetzt ein paar Jahre alt, so 4, 5, grob über den Daumen gepeilt. Und die inszenieren sich und ihren Lebensentwurf auf den sozialen Medien, vor allem auf den bildzentrierten Diensten wie Instagram und auch TikTok. Konkreter bedeutet das, dass die Tradwives die Sorgearbeit übernehmen, die zu Hause anfällt. Damit das funktioniert, haben sie einen Ehemann an ihrer Seite, der einer Erwerbstätigkeit nachgeht und sich damit um die finanzielle Sicherheit der Familie kümmert. Diese Arbeiten, diese Aufgaben werden dann inszeniert, in Szene gesetzt und auch romantisiert. Dazu zählen die verschiedenen Aufgaben wie Kochen, Putzen, Backen, sich um den Nachwuchs kümmern natürlich, aber auch die Pflege des eigenen Körpers. Ja, es wird somit Schönheit, Ästhetik, Care-Arbeit und Geborgenheit schaffen als primär weibliche Aufgaben und Eigenschaften stilisiert. Nun kann man einem konservativen Lebensstil jemanden vorwerfen, das Problem, was wir beobachtet haben, damit ist, dass sich in diesem Tradwife-Milieu auch rassistische, diskriminierende Äußerungen und Botschaften auch gut platzieren lassen. Ja, also nicht alle Tradwives sind gleichzeitig rechtsextrem, das kann man nicht sagen, aber was wir beobachten konnten, waren dann doch in diesem Milieu eine Häufung von ja, rassistischem Gedankengut beispielsweise. Das ist auch gar nicht so weit hergeholt. Der Trend kommt aus den USA. Wenn ich mich da auf eine gute alte Zeit in Anführungszeichen der 1950er beziehe, dann geht damit auch einher Segregation, ja, also die Trennung von POC und Weißen, ja, und das geht ja mit einher. Also man kann die Tradwives, und das halte ich für ja, ein größeres Problem, als Brückenelement zwischen Konservatismus und dem Rechtsextremismus sehen. Eine weitere Darstellungsart sozusagen sind Frauen in romantisierter Naturumgebung. Darauf greifen Rechtsextreme immer wieder im Zusammenhang mit Frauen zurück, also naturverbundene Bilder. Es werden dabei junge, langhaarige, normschöne weiße Frauen überästhetisiert und instatauglich in eine romantisierte Naturumgebung in Szene gesetzt. Viel genutzte Elemente sind alles, was mit dem Wald zu tun hat. Der deutsche Wald hat im Rechtsextremismus ja eine starke Symbolmacht. Es werden dann pastellige Farben genutzt, es werden Filter eingesetzt, um wirklich so eine, ja, also popkulturelles Verständnis von Romantik sozusagen zu evozieren. Die Frauen tragen da häufig antiquierte Kleider, haben meist lange, vorwiegend blonde Haare und die Darstellung der sie umgebenden Landschaft erfolgt mit stark idealisierter bis hin zu teilweise rührselig kitschigen Motiven, also von einem Blütenmeer bis hin zu einer sonnenbeschienenen Rehfütterung im Wald oder auf einer Lichtung. Losgelöst von der alltäglichen Lebenswelt werden hier also rechtsextreme Inhalte geschickt in eine idealisierte Naturlandschaft versetzt. Wir haben es häufig mit so einer sentimentalen Atmosphäre der Inszenierung zu tun, ja, so etwas wie auch Sehnsucht nach Volkskultur, die häufig dann mitschwingt, ja, auch so eine Überhöhung des einfachen, harten Landlebens in so eine idyllische Harmonie zwischen Frau und Natur. Und das stellt einen starken Kontrast zu dem, ich nenne es bei dem militanten Klischee-Nazi, ja, groß, muskulös, tätowiert und stelle hier sozusagen diese Frauenbilder dem entgegen und kann diese Art von Bildern, ja, teilweise also pastellige Töne, schon fast kitschige Motive, die reihen sich, also die sind zumindest unverfänglich auf den ersten Blick, vielleicht auch positiv konnotiert, je nachdem, wer hier Publikum ist. Und diese Bilder reihen sich halt sehr gut bei Instagram zum Beispiel zwischen Selfies, Frisurentipps und Haushaltstutorials ein. Also fällt erstmal gar nicht so richtig auf von der Bildsprache her. Das geht einher häufig mit mehr oder weniger unterschwelligen Hassbotschaften, die meist erst auf den zweiten Blick deutlich werden. Die Botschaft dann wirklich dann häufig über die Textebene dann zum Vorschein kommt. Also ich habe ein kitschiges Bild und setze dann beispielsweise Slogans darauf. Original war es im Englischen. Wenn du weiß bist, dann gibt es keinen Upgrade. Mische dich nicht, ja? Oder reines Blut, nüchterner Geist. Das sind klare Verweise auf eine rassistische Ideologie der White Supremacy. Ja, und diese Textbildschere geht hier einher. Schnörkelige, kitschige Bilder, doch eher härtere textliche Statements, die dabei sind. Zu guter Letzt, der dritte Bereich, das sind rechtsextreme Aktivistinnen. Ich möchte gar nicht sagen, dass die vorherigen genannten sich nicht auch aktivistisch beteiligen, ne? Aber was wir damit meinen, ist, dass hier ganz klar politische Statements im Vordergrund stehen, dass hier ganz klar beispielsweise Parteizugehörigkeit oder auch eine Zugehörigkeit zu einer rechtsextremen Gruppierung mit einhergeht, die sich für Politik einsetzen, also für das Durchsetzen rechtsextremer Einstellungen auf einer politischen Ebene. Und wie vorhin schon gesagt, also wir haben es ja im Rechtsextremismus mit einem grundsätzlich rückwärtsgewandten Frauenbild zu tun. Und das zeichnet sich durch festgeschriebene Rollen aus. Die Rolle der Frau ist in erster Linie die der Hausfrau und Mutter. Wir können aber beobachten, dass in den letzten Jahren eine partielle Modernisierung stattfand. Auch im rechtsextremen Aktivismus sind mehr und mehr Frauen vorzufinden, die Demonstrationen besuchen, politische Statements auf Social Media verbreiten oder sich auch bei Wehr- und Kampfsportübungen zeigen. Was wir hier sehen, ist ein sehr breites Spektrum sozusagen halt noch in diesem Bereich mit drin. Es werden häufig Influencing-Merkmale gezeigt. Also ich mache einen Content-Mix zwischen Alltäglichem, ja, ich zeige mich als nahbare, alltägliche Person und gleichzeitig serviere ich unterschwellige, teilweise aber auch ganz offene, rechtsextreme Botschaften bzw. menschenverachtende Statements. Was damit häufig einhergeht, ist sozusagen halt ein gewisses Frauenbild, was auch hier, also auch wenn alte Rollen aufgebrochen werden, zumindest vermeintlich, ist das Bild der Frau und die Rolle der Frau doch immer noch sehr eingeschränkt. Also es sind keine oder kaum kämpferischen Darstellungen, martialische Darstellungen von Frauen dann zu sehen. Das obliegt dann im Bereich des Mannes sozusagen aus rechtsextremer Perspektive zu sprechen. Was man aber dann sieht, ist teilweise stark geschminkte, gestylte Frauen, die eine Demonstration besuchen und hier auf den ersten Blick einfach deplatziert aussehen. Ja, also dieser Style oder so ein starkes Modebewusstsein sozusagen in der ersten Demo-Reihe fällt direkt auf. Ja, das sieht man auch direkt an den Bildern, die dann gepostet werden.
Neben all diesen Unterschiedlichkeiten der Darstellung, die du jetzt rausgearbeitet hast, haben die aber auch irgendwo so einen gemeinsamen Kern? Ich würde sagen, so ein Essential, dass mir als betrachtende Person sagt, hallo, ich bin eine Frauendarstellung aus der Extremrechten.
Schwierig. Ich glaube, so also komplett ein herausstechendes Merkmal kann man, glaube ich, nicht sagen. Es gibt verschiedene Gemeinsamkeiten, die sagen wir, immer wieder auf einzelne Sachen zutreffen. Was, glaube ich, mit dabei ist, ist also eine stark eindimensionale Darstellung von Frauen. Also es geht immer um, und das ist jetzt aber kein alleiniges Kriterium von rechtsextremen Frauen, aber es sind immer normschöne Frauen, die abgebildet werden. Was man dann häufig hat, aber auch nicht immer, ist ein antiquierter Kleidungsstil, den ich dabei habe. Da kann man es aber wieder auch nicht so richtig sagen, weil die Übergänge ja fließen. Ne? Also auch das, was ich gerade mit zu den Twatwives gesagt habe, die sehen auch häufig sehr antiquiert aus. Ja, mit dem Rekurs auf die 50er Jahre. Das habe ich aber im extrem rechten Spektrum ja einfach auch, ja, dass ich sehr antiquiert aussehende Personen habe. Was ich sagen würde, ist sozusagen vom Aussehen, aber da unterscheiden sie sich, glaube ich, nicht so sehr von vielen anderen Bereichen, ist ausschließliche Darstellung normschöner Frauen. Natürlich eigentlich immer nur weißer Frauen, selbstverständlich, ne? Das rekurriert auf die Ideologie, die haben. Aber wenn ich durch den Instagram-Feed scrolle, dann wird es, glaube ich, schwierig auf den ersten Blick zu sagen, hier, das ist ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen halt davon. Was man, glaube ich, sagen kann, was ein gemeinsamer Kern ist bei all diesen Darstellungen, was sozusagen auf der inhaltlichen Ebene einhergeht, ist häufig ein ganz klares Feindbild zum Feminismus. Mit Frauendarstellung geht sehr häufig ein Feindbild Feminismus mit einher und das hat dann wieder unterschiedliche Ausprägungen. Ein besonderer Take ist, wie ich finde, dass der Feminismus dir sozusagen die Familie wegnehmen möchte. Dir, deine und dann kommt es darauf an, woher ich jetzt diese Überzeugung habe. Gott gegeben zum Beispiel, ne? Es spielt ja häufig ein christlicher Fundamentalismus auch noch mit rein. Oder aus deiner rechtsextremen Ideologie, ne, dass die dir vorgibt, dass du für die Familie zuständig bist und dass du dich darum kümmern sollst. Und der Feminismus will dir das nehmen sozusagen. Das Feindbild geht auch weiter, ist auch größer sozusagen. Aber das ist, glaube ich, eine Botschaft, die sehr, sehr häufig mittransportiert wird.
Dann nochmal zum Gegenstand und zur Beschreibung. Du sprichst explizit von Frauendarstellungen, nicht von Rollenbildern, abgesehen von dem Bild der Mutter. Wo ist der Unterschied zwischen einer Frauendarstellung und einem Rollenbild?
Eins vorneweg, mit Frauendarstellungen im Rechtsextremismus geht in den allermeisten Fällen auch gleichzeitig eine Darstellung eines Rollenbildes mit einher. Das ist da auf jeden Fall mit drin, aber wie eben auch schon gesagt, bei dem Aktivismus, bei rechtsextremen Aktivistinnen, wird ja versucht, gewisse Rollenbilder aufzubrechen. Ja, also, dass Frauen sich außerhalb der Sphäre des Privaten befinden, politische Statements geben, auf Demonstrationen teilnehmen und so weiter. Das würde ich sagen, das ist ja sozusagen schon ein leichtes Aufbrechen halt dann davon. Man merkt aber auch immer wieder, dass diese Personen in einem Spannungsverhältnis stehen. In dem Spannungsverhältnis von der Rolle, die ihr zugetragen wird aus der Sinne einer rechtsextremen Ideologie und dem, was die Person denn da eigentlich gerade macht, sich öffentlich präsentieren und so weiter, ne? Politische Statements geben. Zum anderen sind es ja nicht nur Frauen selbst, die sich darstellen und damit Rollenbilder darbieten, sondern wir finden ja auch sehr viele Darstellungen, wo wir nicht wissen, steckt da jetzt eine Frau oder ein Mann hinter, ist doch erstmal egal, weil sie auch der Projektionsfläche männlicher Vorstellung von Weiblichkeit dienen. Wir wissen von einem französischen Rechtsextremen, der eine Verbindung zur identitären Bewegung hatte, ein Aktivistenmann, der sehr viele Unmengen an Frauendarstellungen mit seinem Frauenbild, ja, mit seiner Vorstellung davon, was Weiblichkeit bedeutet und so weiter und wie dann vielleicht auch Frauen zu sein haben, sozusagen. Also hier steht nicht sozusagen das Rollenbild oder die Selbstpräsentation im Vordergrund, sondern die Wunschvorstellung, die Projektionsfläche, ja, die er dann dargeboten hat.
Du meinst mit dem steckt dahinter eine Person, die hinter der Kamera steht, beziehungsweise das ganze Auftreten auch organisiert?
Exakt, genau, exakt.
Bedeutet das dann aber, wir haben es hier weniger mit Personen zu tun, die aus Spaß und Freude an der Arbeit auf sozialen Medien beziehungsweise im Internet sich selbst präsentieren und sich etwas professionalisiert haben, sondern wir reden hier klar von Produktionsorganisationen, Management etc., quasi wie bei allen anderen sogenannten Content-CreatorInnen auch. Oder gibt es auch Personen, die aus dem aktivistischen Spaß erstmal für sich Bilder und Videos produzieren?
Sowohl als auch. Es gibt beides. Es gibt, wie gesagt, also man weiß halt von besagten französischen Rechtsextremen, der das ganz gezielt gemacht hat. Es gibt auch rechtsextrem oder dem rechtsextremen Milieu zuzuordnende Produktionsfirmen, ja, alles so aus dem 1%-Spektrum herauskommt, die für die Social-Media-Auftritte von verschiedenen Personen zuständig ist. Es gibt Frauen, die einzeln sozusagen auf ihrem Instagram-Account auftreten, die aber entweder rechtsextremen Parteien zugehörig sind oder Organisationen zugehörig sind und das ist, glaube ich, so der Punkt dabei, die mit Frauendarstellung gewisse Themen aus einer rechtsextremen Perspektive, Frauenthemen sozusagen, bespielen. Also die Sphäre des Privaten, alles, was mit Familie zu tun hat, alles, was mit Kindern zu tun hat und damit auch einhergehend häufig auch Gender-Themen. Ja, das wird häufig auch genau hier verortet. Also trans-, inter- und nicht-binäre Geschlechtlichkeit, davon wird sich stark abgegrenzt, die werden abgewertet. Teilweise werden diese als krankhaft dargestellt und auch zugleich, und da haben wir wieder sozusagen die politische Sphäre halt mit drin, als Gefahr für die Kinder dargestellt. Ja, Stichwort angebliche Frühsexualisierung von Kindern durch die Thematisierung von Transgeschlechtlichkeit im Unterricht und so weiter. Ja, das sind Themen, die häufig genau bei Aktivistinnen angesiedelt werden, die organisiert sind in irgendeiner Art und Weise, ja, sei es parteipolitisch oder auch in rechtsextremen Organisationen, die Themen, die sie dann bespielen.
Jetzt mal all das zusammengeführt Und dann noch den Aspekt angesprochen, dass du vorhin von einem extremen Rechten aus Frankreich gesprochen hast, der gerade auch seine Vorstellung von Frauen darstellen will. Für wen wird dieser Content eigentlich produziert? So gesehen klingt das ja ein bisschen danach, dass das eher Szene intern ist. Extreme Rechte sehen hier ihren Familienwunsch, ihre Vorstellung von einem gemeinsamen binären Leben. Die Aktivistin angesprochen allerdings klingt eher nach Außenwerbung für die Sache. Wer ist hier die Zielgruppe? Und obendrauf, falls du was dazu sagen kannst und wir mal in den binären Vorstellungen von Geschlechterextremrechten bleiben, sind die Zielgruppe eigentlich eher Männer oder eher Frauen?
Also es sind jetzt zwei Sachen, die du aufgemacht hast. Ich versuche es jetzt nochmal aufzudröseln. Ich würde sagen, in erster Linie ist es zur Rekrutierung angelegt, obwohl ich da gar nicht so genau weiß, ob es wirklich sozusagen halt direktes Ziel ist, aber so wirkt es zumindest halt darauf. Und zwar, weil, glaube ich, viele Identifikationsangebote nach außen gegeben werden. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt ja viel, was der normschönen sozusagen Vorstellung von Weiblichkeit entspricht, wie sich dargestellt wird von Aktivistinnen, sondern auch von sozusagen von Frauendarstellungen im Rechtsextremen allgemein. Und ich vermute, dass Identifikationsmöglichkeiten für Mädchen, junge Frauen, Frauen gemacht werden mit der Aussage, guck mal hier, du kannst rechtsextrem sein und dennoch feminin wirken zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht viel vorher gar nicht so gemacht wurde. Das Bild von der rechtsextremen Szene, vor allem also der nicht parteipolitischen rechtsextremen Szene, doch eher noch martialisch männerdominiert ist. Ne? In der Parteispektrum hat sich das ja mittlerweile auch wenig geändert, würde ich sagen. Ne? Es gibt Frauen an der Spitze von rechtsextremen Parteien. Das hat sich, glaube ich, schon geändert. Aber halt sozusagen im rechtsextremen Aktivismus auf der Straße, in Anführungszeichen, da halt noch nicht. Und dafür ist es, glaube ich, halt mit auch gedacht, ja, dass man sagen kann, ich muss jetzt nicht einen gewissen Kleidungsstil frönen, sondern ich kann genauso sein, wie ich das möchte und kann trotzdem, und so stellen sie das ja dar, so genau diese Fotos kursieren ja, ich kann dennoch rechtsextremen Aktivismus ausleben. Gleichzeitig aber auch ein Angebot sozusagen für Männer. Guck mal, du hast ein mindestens konservatives Rollenverständnis von Mann und Frau, hier bekommst du das noch. Ne? Guck dir unsere Bilder an. Ja? Hier gibt es eine klare Rollenverteilung. Ne? Du, Mann, bist für das Wohlergehen der Familie zuständig im Sinne der Erwerbstätigkeit. Ne? Die Frau, die dich hier erwartet, ja, die Vorstellung von Frau, die du hier erwarten kannst, ist die, dass sie weiß, welche Rolle ihr zugehörig ist. Ich denke, es werden mit diesen Frauendarstellungen du hast schon recht, man bleibt hier ganz klar in der binären Geschlechterordnung, aber es werden hier, glaube ich, Männer und auch Frauen gleichermaßen angesprochen, mit unterschiedlichen Zwecken sozusagen daran.
Dann lass uns mal kurz den Blick auch noch weiten. Welche Rolle spielen denn diese Frauendarstellungen im Internet im großen Potpourri der extrem rechten Aktionen und Strategien? Gibt es so etwas wie feste Papiere, die diese Strategie einordnen oder einhegen? Und wie groß und gefährlich schätzt du das Phänomen eigentlich im Vergleich zu anderen Aktionsformen ein, also zum Beispiel im Vergleich zu kontinuierlichen Demonstrationen?
Dass Frauen in die erste Reihe von Demonstrationen auf rechtsextreme Demos gestellt werden, das kennen wir seit der identitären Bewegung. Da also als Beispiel, die haben eine ganze Protestaktion, die 120-Dezibel-Aktion damals ins Leben gerufen, um auf Gewalt an Frauen durch Migranten aufmerksam zu machen. Und da standen auch permanent Frauen in der ersten Reihe. Das heißt, das Phänomen ist nicht neu. Das wird schon seit längerer Zeit wirklich aktiv eingesetzt. Und ich denke, dass hiermit der Versuch einhergeht, eine Imageaufbesserung der rechtsextremen Szene. Man möchte freundlicher wirken, man möchte zeigen, hier sind nicht nur martialische Männer, die dabei sind, sondern hier sind auch Frauen, die hier mitmachen können, die eben angesprochene Rekrutierungsstrategien oder Möglichkeiten gehen damit einher. Ja, das heißt, ich gehe davon aus, dass mit diesen in Szene gesetzten Frauendarstellungen versucht wird, die rechtsextreme Szene aufzubessern und auch gesellschaftsverträglicher sozusagen zu machen. Weg von dem Bild des glatzköpfigen, großen, hünenhaften Nazis hin zu heterogeneren Aufstellungen in der Szene selbst. Die Gefahr, die ich sozusagen halt darin sehe, ne, also das ist sozusagen das große Problem, was wir halt, glaube ich, gerade generell haben, ist so die Normalisierung des Rechtsextremismus, rechtsextremer Ideen, Einstellungen in der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein Puzzleteil, was dort reingeht, wenn man sich fragt, wie denn so eine Normalisierung passiert. Ich binde aus der rechtsextremen Perspektive alle Geschlechter, also beide Geschlechter mit ein, da rein und gebe ihnen Angebote dazu und versuche dadurch einfach die Position, die sie vertreten, salonfähiger zu machen.
Hier kretsch ich mal kurz rein. Wenn sich jetzt zumindest konservative Rollenbilder stärker normalisieren und Politik sich darin auch ausrichtet, wie wird das die Strategie der Frauendarstellung im Netz für die extreme Rechte ändern? In Bezug auf physische Gewalt in unserer letzten Folge meinten Sascha und Yvonne, dass im Schatten von Normalisierung und Erfolg extrem Rechter die physische Gewalt wächst und zunimmt. Wie sieht das in deinem untersuchten Feld aus? Wird es auch neue Aufgaben oder Ausrichtungen geben?
Das kann sein. Also es gibt partiell oder in geringem Maße gibt es das bisher auch schon. Ne? Also diese Gewalt, eher männliche Sphäre, die so peu à peu überschwappt, dass auch Frauen sich so darstellen. Ja, das haben wir jetzt schon, dass das zunimmt. Kann ich mir vorstellen, wäre jetzt aber auch eher ins Blaue hinein gesprochen. Was ich, glaube ich, hier wichtiger finde, ist zu sagen, das ist ja nicht immer so, als wäre das ein Kontrollmedium sozusagen, das sagt, wohin die Reise geht, ja, strategisch, sondern wir haben ja viele Strategien, die auch gleichzeitig passieren können. Ich kann sowohl die Szene in Gänze durch einzelne AkteurInnen aufbessern, Image aufbessern, indem sie ein freundliches Gesicht sozusagen darstellen. Ich kann aber gleichzeitig aus derselben Szene, aus demselben rechtsextremen Milieu dann auch gewaltbereiter auftreten. Das schließt sich ja nicht aus, diese beiden Herangehensweisen. Ich verbreitere sozusagen auch dadurch nur die möglichen Anpassungen und die mögliche Zuneigung sozusagen meiner Position und des Milieus gegenüber.
Und dann zum Abschluss, auch schon fast eine Standardfrage in Bezug auf Strategie. Gibt es für progressive Zivilgesellschaft eine Strategie, wie diesem Feld extrem rechter Politik und Aktivismus entgegengetreten werden kann und sollte? Oder ist das Ganze doch eher schwierig, da es eben so gesondert eingebettet ist in die sogenannte Diskursergreifungsstrategie der Rechten?
Man muss sagen, es wird schon vielerorts, vor allem in der Zivilgesellschaft, auch Rechtsextremismus von Frauen ernst genommen und auch dagegen vorgegangen. Den Punkt würde ich aber gerne auch nur noch mal stark machen. Also man muss rechtsextreme Einstellungen von Frauen ernst nehmen. Man muss anerkennen, dass hiervon ebenfalls eine Gefahr für demokratische Gesellschaften ausgeht. Ja, es ist kein reines Männerthema, sondern frei von schlecht rechtsextreme Einstellungen können alle besitzen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man einfach auch nochmal den Blick drauf legen kann.
Ich bedanke mich bei Sebastian Schneider für das Gespräch und bei allen Zuhörenden. Besonderen Dank diesmal an alle, die nach der Winterpause wieder zurückgekommen sind. Uns ist klar, dass das Thema auch etwas Visualisierung gut gebrauchen kann. Wir haben daher in den Shownotes einen Blog-Eintrag zum Thema verlinkt. Die zu Beginn angesprochenen Bilder sind dort auch als Beispiele aufgeführt. Ebenso findet ihr das LinkedIn-Profil von Sebastian Schneider in den Shownotes.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 15: Rechte Frauendarstellungen in Social Media. Mit Sebastian Schneider. In der nächsten Folge sprechen wir mit Susanne Kaiser über Antifeminismus als ideologisches Kernelement rechter Politiken. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.